Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Ich hab keine Angst. Die Waffenrüstung Gottes macht mich stark für den Kampf. Mein Körper ist geschützt, ich halte dem Angreifer stand. Gott bewahre meine Seele, mein Herz und Verstand. Ganz egal, wer mich bedroht, ich hab keine Angst. Die Waffenrüstung Gottes macht mich stark für den Kampf. Mein Körper ist geschützt, ich halte dem Angreifer stand. Gott bewahre meine Seele, mein Herz und Verstand.
Wow, dreh dich mal zu deinem Nachbarn, Nachbarin oder wer auch immer da sitzt und sag herzlich willkommen, du Kriegerin oder du Krieger Gottes. Wow, hast du gewusst, dass Krieger und Kriegerinnen Gottes so aussehen wie dein Nachbar oder deine Nachbarin? Hast du das gewusst? Ja, ey, es ist tatsächlich so, so sehen die aus. Denn Gott meint dich und mich und er hat eine Berufung für dich und für mich. Gott hat uns total lieb, dass er uns seine Rüstung zur Verfügung stellt, nicht irgendein altes Plunderding, was so nicht so richtig was quietscht und knarrt an allen Ecken, sondern eine Rüstung, die wirklich geölt ist, die funktioniert, die stabil ist und gegen die keine Waffe auf dieser Welt geschmiedet ist. Und diese Rüstung ist für dich. Und zwar nicht, dass du sie nimmst und sozusagen in deinen Schrank stellst und dann dort sagst, oh schön, und du polierst sie vielleicht ab und zu mal. Nein, so eine Rüstung ist dazu da, um sie zu benutzen. Und wir meinen hier natürlich keine echte Rüstung, so wie sie hier aufgebaut ist, sondern wir meinen eine Rüstung, die etwas symbolisiert. Es sind Eigenschaften, Charakterzüge Gottes, wichtige geistliche Prinzipien, die du dir aneignen darfst, damit du in dieser Welt bestehen kannst. Und dieser Bibeltext, den habe ich jetzt schon jeden Sonntag während dieser Predigtserie vorgelesen und ich möchte ihn heute auch nochmal vorlesen, weil ich glaube, dieser Text ist unheimlich wichtig und da steckt so viel drin. Und allein beim Hören von diesem Text oder beim Lesen von diesem Text kann Gott schon zu dir reden und zu dir sprechen, oder? Also schauen wir uns nochmal an, Epheser 6, 10 bis 18. Da steht, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Hier ein Wahnsinnsappell vom Apostel Paulus, der einen Brief an die Epheser, eine Kirche in Ephesus, geschrieben hat und hat gesagt, Leute, guckt mal, orientiert euch an einem römischen Legionär der damaligen Top-Ausrüstung eines Soldaten und ihr sollt sinnbildlich auch so dastehen wie die Soldaten. Geübt, gerüstet, gestärkt, denn der Feind greift an. Und Jesus hat uns nie versprochen, auch als uns Christen, ich weiß, es gibt solche Prediger, die sagen sowas, werde Christ, dann hast du keine Probleme mehr. Nein, ganz im Gegenteil. Es kann bedeuten, dass sobald du mit Jesus unterwegs bist, sich plötzlich so anfühlt, als würde jetzt auf Knopfdruck die Hölle sich öffnen vor dir. Du bekommst plötzlich ganz andere Probleme. Krasse Probleme haben sich gelegt und neue Probleme ploppen auf. Und du denkst, was ist denn jetzt los? Wie kann denn das sein? Denn Jesus hat uns hineingestellt in diese Welt und er sendet uns auch wie Schafe mitten unter die Wölfe. In eine Auseinandersetzung. Und da gibt es innere Feinde, äußere Feinde, alles Mögliche macht sich auf und dem musst du gewappnet sein. Und Jesus will nicht, dass du platt gemacht wirst, er will nicht, dass du irgendwo der Schwanz bist, dass du hinterher ziehst. Nein, er möchte, dass du
der Kopf bist. Und er möchte mit dir vorangehen. Und darum gibt er uns in diesem Bibeltext so eine tolle Beschreibung von seiner Rüstung. Ich finde es total stark. Wir haben in den letzten Predigten schon einige Utensilien angeguckt, zum Beispiel den Gürtel. Das war der Gürtel der Wahrheit. Umgürtet euch mit Wahrheit. Und dann meint es nicht nur, jetzt die Wahrheit zu sprechen, jetzt nicht mehr zu lügen und solche Dinge, sondern Jesus selbst ist die Wahrheit. Das, was er für dich und für mich vollbracht hat, ist die Wahrheit. Das bedeutet, eine Beziehung haben und Jesus ganz nah an dich ranlassen, ihn sozusagen umschnallen und ihn ganz nah an dich ranlassen, dass er dich hält und zusammenschnürt und trägt. Er ist die Wahrheit und dann dein Leben auch in Wahrheit vor ihm zu leben. Das war die erste Predigt von unserer Predigtserie. In der zweiten Predigt haben wir den Brustpanzer und den Schild angeschaut, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesus hat dich gerecht gemacht. Das bedeutet, selbst wenn du eigentlich schuldig wärst, bist du gerecht gesprochen vor Gericht. Und das finde ich ganz schön krass. Die Taufe symbolisiert einmal beim Untertauchen das Sterben mit Jesus und beim Auftauchen die Auferstehung mit Jesus. Guckt mal, stellt euch mal vor, die Doro, meine Frau, wäre eigentlich eine Bankräuberin. Niemand wird's wissen, nur sie. Sie ist eine Bankräuberin. Nur sie hat schon einige, hat sie natürlich nicht, also keine Angst. Und stellt euch vor, diese Bankräuberin hat schon einige Banken ausgeraubt. Nach ihr wird gefahndet, niemand weiß, wer sie ist. Und plötzlich, beim letzten Banküberfall, geht sie über die Straße und wird von einem Bus überrollt. Plupp. So, Mist, die passt auf, das passiert nicht. Aber stellt euch vor, dieses schreckliche Szenario wäre passiert. So, und jetzt findet man raus, wow, das war ja die Bankräuberin. Also, wie bestrafen wir sie denn dann jetzt? Geht ja gar nicht, warum? Sie ist ja tot. Pech gehabt, wer kriegt jetzt die Strafe? Niemand. Und genau das bedeutet es, mit Jesus gestorben zu sein. Weil er ist gestorben für dich und für mich. Und mit ihm gestorben zu sein bedeutet, der ganzen Sünde gestorben zu sein und der ganzen Anklage und der Verurteilung und alles, was damit dranhängt, gestorben zu sein. Es gibt nicht mehr, einen Toten kann man nicht mehr anklagen, aber wir bleiben nicht tot, sondern wir haben diese Verheißung der Auferstehung des Lebens. Jesus hängt nicht mehr am Kreuz, er ist auferstanden und er lebt. Und mit ihm können wir neu leben. Und das bedeutet, gerecht gemacht durch Jesus. Und dann haben wir uns ein Schild angeschaut und den Helm angeschaut. Das Schild des Glaubens, mit dem wir jeden feurigen Pfeil abwehren können. Und den Helm des Heils, der uns immer wieder daran erinnern soll, dass ich gerettet bin und meine Identität, meine Gedanken, dass das geschützt ist. Und das ist richtig klasse. Und was fällt euch auf? All diese Teile sind eher zum Schutz da. Gürtel, Brustpanzer, Helm, Schild. Die schützen eigentlich nur. Ja, wo ist denn da dann da der Kampf? Wo ist die Waffe? Es ist erstmal ein Schutz für dich. Was auch noch auffällt ist, alles hat direkt mit Jesus zu tun. Es symbolisiert eigentlich ihn selbst. Er wurde für uns zur Sünde, damit wir gerecht werden. Also ziehen wir seine Gerechtigkeit an, ihn selbst an. Er ist die Wahrheit, die wir anziehen. Er ist derjenige, der uns das Heil gebracht hat. Es hat was mit einer Person, nicht mit einem rohen, plumpen, goldenen Gegenstand zu tun, sondern mit einer Person. Es ist eine lebendige Rüstung, die lebt und die nur in Beziehung mit Jesus angezogen werden kann. Und beim Anziehen ist es genauso, wie wenn man ein Bett bezieht. Man bezieht sich neu, man überzieht sich neu, man zieht etwas an, man wird das, was es symbolisiert. Und darum ist es so richtig wichtig für uns zu verstehen, was die einzelnen Utensilien bedeuten. Heute greifen wir wieder ein Utensil raus und wer schon im Countdown ganz am Anfang vom Gottesdienst aufgepasst hat, der wird erahnen, welchen Gegenstand wir heute uns angucken. Das Schwert. Das Schwert des Geistes.
Durch das Schwert des Geistes wird die Rüstung komplettiert. Das Schwert des Gottes Wort, welches jeden überführt. Doch missbrauch es nicht, um zu verletzen, nutz es nicht zur Peinigung, denn es dient dir zu deiner Verteidigung. Ganz egal, wer mich bedroht, ich hab keine Angst. Die Waffenrüstung Gottes macht mich stark für den Kampf. Mein Körper ist geschützt, ich halte dem Angreifer
stand. Ich glaube, Paulus meine Seele, mein Herz und Verstand. Hätte heute
es nicht mit so einem Schwert verglichen. Es ist ziemlich klein und ziemlich kurz. Es war übrigens auch ein Kurzschwert, was die Römer benutzt haben. Ich glaube, er hätte es verglichen mit so einem Laserschwert. Ja, denn es hat wirklich Power, dieses Schwert von Gott. Das Schwert eines römischen Legionärs war ein kleines Schwert und es war nicht für den Kampf, für die Ferne gedacht, sondern für den Nahkampf. Wenn der Feind es wirklich geschafft hat, trotz der Rüstung, trotz dem Schild und trotzdem allen nah an den Römer ranzukommen, hat er das Schwert gezückt und im Nahkampf zugestochen oder auch sich abgewehrt. Es war auch kein einfaches Brotmesser, also so klein war es auch nicht. Ne? Es war schon zweischneidig und es ist eigentlich auch das erste Teil der Waffenrüstung, was man als Waffe bezeichnen kann. Natürlich kann man mit dem Schild auch einen auf den Deckel hauen und mit dem Helm vielleicht jemandem eine Kopfnuss geben, aber so richtig zum Kampf ist eigentlich bisher nur das Schwert geeignet. Und darum vergleicht Paulus dieses Schwert auch mit etwas Wichtigem. Er sagt, das Schwert ist das Schwert des Geistes und er fügt noch etwas hinzu, nämlich das Wort Gottes. Nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mich erinnert Schwert eher an das.
He-Man, ich habe die Kraft.
Genau, ich habe die Kraft. He-Man, ja. So ein Schwert, Wahnsinn, was für ein krasses Ding. Was bedeutet das, was meint Paulus damit? Dieses Schwert ist das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Was meint er denn wohl damit? Und ich finde es interessant, es gibt eine Stelle in Hebräer 4, Vers 12, da wird das Wort Gottes auch verglichen mit einem Schwert. Da steht, denn das Wort Gottes, da steht im griechischen Grundtext, steht das Wort Logos, das Logos Gottes. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksamer und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Wow. Boah, das Wort Gottes muss schon kräftig sein, wenn es wirksamer ist, weil wenn ich jetzt so eine Bibel nehme und die jemanden auf den Kopf haue, dann ist es nicht unbedingt wirksam, oder? Dann ist es eher abschreckend, aber so ein Schwert hat doch schon was. Wie soll ich denn jetzt kämpfen mit diesem zweischneidigen Schwert? Soll ich mit dem Wort Gottes, soll ich mich da so gut drin auskennen, dass ich ein Rechthaber werden kann, dass ich mit Rechthaberei, guck mal, nein, es steht doch so geschrieben oder es steht doch so geschrieben in der Bibel. Soll ich das so machen? Soll ich sie totschlagen, die anderen Leute, indem ich ihnen alles Bibelstellen um die Ohren haue? Ist das damit gemeint? Oder soll ich andere ständig belehren? Aber im Wort Gottes steht es doch so und so und so. Oder ich mache andere sogar klein, weil ich meine Meinung irgendwie durchsetzen will. Ich glaube, das ist damit überhaupt nicht gemeint. Und wir müssen ganz deutlich angucken, warum vergleicht Paulus das Schwert, das Wort Gottes mit dem Schwert? Damit wir wissen, wie wir mit diesem Schwert, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen können, oder? Wir sollen ja damit trainieren. Es gibt auch ein Missverständnis. Ein Missverständnis ist, wenn wir hier in diesem Text lesen, er greift auch das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, dass wir sagen, das ist die Bibel. Das Wort Gottes ist die Bibel. Natürlich, in der Bibel, das, die ganze Heilige Schrift zeugt von dem Wort Gottes. Aber ganz ehrlich, in dem Moment, als Paulus das aufgeschrieben hat, da gab es das Neue Testament ja noch nicht einmal. Da hat er das wohl nicht gemeint. Und wir wissen, das Wort Gottes ist viel, viel mehr als die Bibel, denn noch lange bevor es die Bibel überhaupt gab, war das Wort Gottes schon da. Und als Gott diese Welt geschaffen hat, das hat er durch sein Wort getan und Gott sprach, da war die Bibel ja noch gar nicht da. Das Wort Gottes war aber da. Wir dürfen den Fehler nicht machen, die Bibel zu verwechseln und sie immer gleichzustellen, wenn in der Bibel irgendwo das Wort Gottes oder diese Formulierung Wort Gottes auftaucht, denn dann machen wir einen großen Fehler. Das Wort Gottes ist viel mehr als nur die Bibel. Es ist das Schöpfungswort von Gott. Es werde. Oder dann kommen wir, wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann kommen wir an Stellen, wenn Propheten sprechen und dann geht es plötzlich los, die Rede, so spricht der Herr. Schon mal aufgefallen?
Hat er denn vorher nicht gesprochen? Doch, der Heilige Geist spricht durch sein ganzes Wort, durch die Bibel. Aber da macht der Prophet nochmal besonders aufmerksam. Achtung, Achtung, jetzt kommt etwas direkt, was Gott gesprochen hat. Und noch ein Unterschied ist, das Wort Gottes, was von Gott kommt, das ist nicht geschaffen, es war von Anfang an. Aber die Bibel, die ist entstanden und die ist geworden. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Bibel ist auch nicht Gott, aber das Wort Gottes selbst ist Jesus. Wir dürfen es nicht trennen von der Bibel, aber wir müssen es unterscheiden von der Bibel. Jesus selbst wird das Wort Gottes genannt. Er ist lebendig. Und darum steht, das Wort Gottes ist nicht ein trockenes, totes Buch, sondern das Wort Gottes ist lebendig, weil es eine Person ist. Es ist Jesus. Und das ist krass. Es ist lebendig. Wir haben es mit einem lebendigen Wort zu tun und nicht einfach nur mit ein paar Buchstaben und ein paar tollen, weisen Lehren, sondern mit einer Person. Nach Johannes 1:1-14 wurde das Wort Mensch in der Person von Jesus Christus. Und die ganze Bibel, wie wir sie kennen, die Heilige Schrift, ist eine Sammlung von verschiedenen Büchern, die inspiriert sind von Gottes Geist, von Gottes Wort. Darin offenbart sich Gott und er spricht von sich. Darum ist die Bibel so unheimlich wichtig und es gibt auf der Erde auch nichts Vergleichbares. Und die Bibel hat absolute Autorität für uns Christen, deswegen können wir sie auch nicht hinterfragen. Wir dürfen Fragen an das Wort Gottes stellen, aber wir dürfen sie nicht in Frage stellen. Denn Gott hat diese Bibel uns geschenkt und darin offenbart er sich. Aber wir haben keine Beziehung zu einem Buch, sondern zu einer Person. Und das ist ein Riesenunterschied. Stell dir mal vor, dein Ehemann oder deine Ehefrau oder deine noch nicht Ehefrau schreibt dir einen Liebesbrief und der flattert so rein. Und dann liest du diesen Brief und sagst, boah, dieser Brief ist ja so klasse. Ach, es ist so toll, was da drin steht. Und es gibt nichts Vergleichbares. Kein anderen Liebesbrief, der irgendwie vergleichbar ist mit dem Liebesbrief. Und darum finde ich den so toll. Und dann nimmst du den Brief und schmeichelst diesen Brief. Ne? Und dann hast du den Brief von ihr in der Hand und gehst an ihr vorbei und sagst, oh, toller Brief. Hey, ich sag euch, die Frau oder der Mann, der wird eifersüchtig auf seinen eigenen Brief, oder? So, und manchmal sind wir Christen so, wir haben so eine Beziehung, oder manche Christen haben so eine Beziehung zum Wort Gottes, was gut ist, was wichtig ist. Hey, ich glaube, Gott steht drauf, wenn wir seinen Brief sogar auswendig kennen. Aber wenn unsere Beziehung nur zu einem Buch ist, dann ist das einfach krass, gesetzlich, trocken. Denn unsere Beziehung ist nicht zu einem Buch, sondern dieses Buch beschreibt den Weg, wie wir eine Beziehung führen können mit dem, der dieses Buch geschrieben hat, diesen Liebesbrief, diesen dicken Liebesbrief für dich und für mich. Das Wort Gottes ist eine Person und es ist lebendig. Das Wort Gottes ist die Lehre von Jesus und die Offenbarung von ihm. Um das besser zu unterscheiden zu können, ist es natürlich wichtig, die Bibel zu kennen, da drin zu studieren und sie zu nehmen und sich danach zu halten. Das ist alles total wichtig, aber sie ist ein Hilfsmittel, um an Jesus ranzukommen, nicht Jesus selbst. Und darum lernen wir auch mit der Bibel umzugehen und bibelfest zu sein, das ist alles total gut. Das griechische Wort im Grundtext der Bibel für Wort, das haben wir gerade gesehen, ist Logos. Ich habe das schon mal gehört, Logos. Logos bezeichnet im Neuen Testament das Wort Gottes, das Schöpfungswort, das Prophetenwort, Jesus selbst, der das Wort, das lebendige Wort ist und im weiteren Sinne die Lehre Gottes, also das Theologos, die Theologie, ne, da steckt das Wort ja drin, Logos heißt Lehre. Die Lehre über Jesus, die Lehre über Gott, das steckt alles in diesem Wort Logos und auch die ganze Heilige Schrift. Nun ist aber ein Problem. In unserem Text, den wir angucken, über das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, steht ein ganz anderes Wort im griechischen Grundtext. Da steht nicht Logos, da steht Rhema. Das Schwert des Geistes, das ist Gottes Rhema. Und das meint was anderes als diese Lehre und dieses Buch. Was meint Rhema? Rhema steht für die mündliche Rede oder das gesprochene Wort. Ein Rhema Gottes ist immer
insofern lebendig, weil es Gott ganz klar zu dir spricht. Nicht, weil es da irgendwo in der Bibel drinne steht, das ist auch Wort Gottes, aber ein Rema ist so ein Wort, das dich anspricht, das dich anfällt. Wenn du das hörst, merkst du, es geht rein. Boah, Jesus, du meinst ja mich. Und so wird der Logos zum Rema für dich. Es wird lebendig für dich. Es wird wirksam und kraftvoll und anwendbar für dich und schafft in dir durch seine Kraft göttliche Offenbarung in deinem Herzen. Es ist ein ganz spezifisches Wort, das einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation gegeben wird. Das kannst du sein, das kann jemand anders sein. Wenn du ein Rema von Gott empfangen hast, dann weißt du, Gott hat zu mir gesprochen. Nicht allgemein zu allen Christen, nicht nur in einem Buch, sondern zu mir ganz persönlich. Es ist also ein Wort, das direkt aus einer Beziehung mit Jesus, dem Lebendigen, hervorkommt. Und du wirst angesprochen und du kannst es für dich nehmen. Du weißt, Gott hat zu mir gesprochen. Und du weißt, das ist eine unumstößliche Wahrheit. Und du weißt, es wird geschehen. Und du weißt, das, was er gesagt hat, es gehört mir. Und das schafft Glauben. Das schafft so ein Glauben und Vertrauen, dass es Dinge durchbringt. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo so ein Rema kommt. Zum Beispiel Jesus, als er auf der Welt unterwegs war, hat ganz viel in dieser Art und Weise den Menschen gedient. Er hatte Dinge, wo er Menschen ansprach und es für sie zu einem Rema wurde, zu so einem kraftvollen Wort. Das war nicht nur ein Prediger, der irgendwas aus der Bibel gepredigt hat, aus den Jesaja-Rollen, wie es sonst üblich war. Die haben ja alle die Bibel auf und runter gepredigt, damals das Alte Testament, sondern Jesus hatte es kraftvoll verkündigt und es wurde den Menschen zum Rema. Und mit diesen Worten heilte er Menschen. Einzelne, persönlich offenbarte Zusagen voller schöpferischer Kraft. Das war ein Rema. Und oft macht man den Fehler, dass ein Rema, das irgendjemandem zugesprochen wurde, man zu seinem eigenen machen möchte. Das ist ein Fehler. Ne? Jemand anderes hatte ein Rema, ein Reden Gottes empfangen. Das bedeutet noch lange nicht, dass du es empfangen hast. Du kannst probieren, das zu kopieren. Jetzt mache ich das auch so wie der, weil Gott hat doch zu dem gesagt, es wird keine Kraft haben. Um zu leben und zu überwinden und um zu kämpfen in deinem Leben, brauchst du dein persönliches Rema. Du musst ganz nah dran sein, die Stimme Gottes immer besser kennenlernen und Zusagen, die er dir gibt, nehmen im Glauben und anfangen, sie umzusetzen. Es reicht nicht, dass jemand anders glaubt, dass jemand anders eine Beziehung zu Jesus pflegt, dass jemand anders Worte Gottes hört oder dass sie bloß in der Bibel drin stehen. Nein, es muss lebendig sein und aus der Beziehung zu Jesus herauskommen. Und das gibt dem ganzen Wort die Kraft, um zu kämpfen. Es gibt keine Formel, kein Patentrezept oder wie wir vorhin gebetet haben, im Namen Jesus. Es ist eine Floskel. Im Namen Jesus kann man dauernd beten. Ich kann hinter jedem meinem Gebeten sagen, im Namen Jesus, im Namen Jesus. Und das mache ich auch und es ist auch eine Form, aber das hat nicht automatisch eine Kraft. Oder wenn wir so einen Aufruf machen und sagen, hey Leute, heute ist die Möglichkeit, dass man sein Leben Jesus geben kann. Komm, lass uns zusammen ein Gebet sprechen. Wir nennen das Übergabegebet, wo wir unser Leben Jesus geben. Das ist einfach eine Form. Aber das garantiert noch gar nichts. So ein Gebet zu sprechen garantiert nichts, wenn nicht im Herzen bei denen, die wo beten, etwas geschieht. Dieses Rema, das nehme ich jetzt für mich. Ich nehme das als Reden Gottes. Ich nehme es an. Sonst macht man da was und plappert was nach. Es gibt Leute, die gehen auch zu Befreiungsdienst, weil sie merken, in ihrem Leben ist irgendwas nicht in Ordnung, sie kommen mit bestimmten Sachen nicht klar. Und dann gehen sie hin und dann wird ihnen gesagt, jetzt bete dies und jetzt bete das und jetzt sprich dich frei von dem. Und das kann echt eine Kraft sein. Und ich habe das in meinem Leben erlebt an manchen Punkten, dass ich das mal gebraucht habe, mich auch frei zu sprechen. Aber allein das Nachplappern von diesem, jetzt habe ich doch das Gebet gebetet, warum habe ich immer noch das Problem? Weil es nicht ein Zauberspruch oder eine Sache ist, die irgendwie Kraft hat, sondern immer eine Person. Und erst, wenn dieses Rema geschieht und ich es nehmen kann und es aussprechen kann, wird es Kraft haben. Es gab schon Situationen, wo jemand geheilt worden ist, ne, indem er die Brille genommen hat, vorne auf die Bühne hingeschmissen und dann draufgetreten und dann war er geheilt. Yay, ich bin geheilt. Und plötzlich hat das jemand gesehen, nahm seine Brille, schmiss sie hin, springt drauf, yay, ich bin geheilt und oh, doch nicht.
musste zum Optiker eine neue Brille kaufen. Hat nichts genutzt. Warum nicht? Weil das Nachahmen ist nicht das Ding, sondern aufgrund deines Glaubens geschieht es, wenn du eine Zusage von Jesus hast. Das hat die Kraft. Nicht an Gesetze halten, nicht an irgendwelche bestimmten Dogmen halten, sondern an die Dinge, die Jesus spricht. Und übrigens, Jesus spricht Sachen, die nicht der Heiligen Schrift, der Bibel widersprechen. Ein Rema ist also nie isoliert, sondern steht immer in Einklang mit dem gesamten Logos, aus dem es hervorkommt. Darum ist die Bibelkenntnis wichtig. Um das, was Jesus dir sagt, anhand der Bibel auch überprüfen zu können. Das Buch, die Heilige Schrift, die sind gesammelte Zusagen und die sind total wichtig, denn der Geist Gottes möchte dich daran erinnern. In Johannes 14, Vers 26, da steht, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Du kannst dich nur an etwas erinnern, was du schon mal gehört hast, oder? Kann man sich an was erinnern, was man noch nie gesehen und nie gehört hat? Oh, geht nicht. Habe ich oft probiert. Schule geschwänzt, jetzt erinnere ich mich mal, was der Lehrer gesagt hat, damit ich im Test gut abschneide. Geht nicht. Funktioniert nicht. Auch nicht mit Gedankenübertragung. Haut nicht hin. Also ist es wichtig, die Bibel zu kennen und in der Bibel zu lesen und Jesus seinen Liebesbrief zu lesen, ist total wichtig, damit der Heilige Geist, der lebendige Gott, dich an die Dinge erinnern kann, und dich da drin festigen kann und dir seine Zusagen erklären kann und sprechen kann, sodass es für dich zu so einem lebendigen Rema werden kann. In 2. Timotheus 3, Vers 15, eine total wichtige Stelle, da steht, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Jesus Christus ist. Die heiligen Schriften kennen ist total wichtig, sonst können wir auch nicht mit dem Schwert umgehen. Aber erinnere dich, es ist nicht einfach nur ein Buch, es ist nicht einfach nur das Kennen von Bibelstellen, sondern es ist ein Rema Gottes. Es ist lebendig und hat erst Kraft durch die persönliche Beziehung mit Jesus in seiner Zusage, worin du gehen und worauf du dich stellen kannst. Das ist damit gemeint. Es ist ein lebendiges Schwert der Beziehung mit Gottes Geist. Es ist das Schwert des Geistes, nicht das Schwert der Bibel. Es ist das Schwert des Geistes, sein Heiliger Geist. Es ist nicht dazu da, um Gesetze zu befolgen, weil die Bibel kein Regelbuch ist, so ein Katalog, ich schlag mal drin nach. Es ist auch nicht ein Buch voller Zauberkraft. Die Bibel wirkt in sich selbst und Gebete nachplappern, wie ich das eben gesagt habe. Es ist nicht das Schwert des Gesetzes, des Nachschlagewerks. Es ist das Schwert des Geistes, des persönlichen Redens von Gott. In Galater 3, Vers 3. Versteht ihr denn wirklich nicht, sagt der Paulus da den Galatern, ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Ja, ihr versucht es jetzt wieder mit dem Gesetz, mit dem Alten Testament und zum Befolgen dieser ganzen Gesetze und dem Regelwerk, ja, diesem Schrift, dieses Buch wird wieder wichtiger als Gott. So nein, in dem Buch steht schon Wahrheit, es hat Kraft, aber wir leben nicht aus dem Buch, sondern wir leben durch den Geist. Und wir wollen in dem Geist weitergehen, in der Gnade Gottes weitergehen. Wie kämpft man denn jetzt mit dem Schwert? So, das ist die große Frage. Wie kämpfen wir denn jetzt ganz konkret mit dem Schwert? In Galater 5, 13 bis 18, ein langer Bibeltext, aber den möchte ich mit euch lesen, weil ich glaube, da drin steckt schon so viel, wie wir mit dem Schwert kämpfen können, ganz praktisch. Da steht, ihr seid berufen, liebe Freunde, in Freiheit zu leben. Nicht in der Freiheit, euren sündigen Neigungen nachzugehen, sondern in der Freiheit, einander in Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz lässt sich in einem Wort zusammenfassen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Doch wenn ihr euch ständig zankt und übervorteilt, statt einander mit Liebe zu begegnen, dann passt auf, denn sonst vernichtet ihr euch noch gegenseitig. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nichts tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist tun will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen im ständigen Streit, man kann auch sagen Kampf, miteinander, sodass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Paulus sagt hier eigentlich nichts anderes, dass die Grundlage, wie wir kämpfen sollen, die Liebe ist, nicht der Hass. Nicht Streit, nicht Zank, nicht Übervorteil, nicht Besserwisserei, nicht sagen, die steht auch so geschrieben und du musst jetzt und so weiter. Und wir kämpfen auch nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist genau das Gegenteil von dem, was Gottes Geist tut. Wir sollen in einem gegengesetzten Geist gehen. Was bedeutet, in einem gegengesetzten Geist handeln? Das bedeutet, wenn da in deinem Umfeld ganz viel Geiz ist, dann handle anders. Geiz kann richtig ein Bollwerk sein. Es gibt ganze Bevölkerungsgruppen, die geizig sind. Man sagt es zum Beispiel über die Schotten, ne? So geizig wie ein Schotte. Warum? Weil man hat gemerkt, so bei den Schotten, die haben so ein Problem, so ein Klischee zwar, aber ja, da gibt es viele, die sind geizig. Oder die Schwaben, ja, schaffe, schaffe, Häusle bauen und so weiter, die sind geizig, die Schwaben. Ja, sind das Schwaben unter uns? Ja, sorry, dass ich das jetzt gesagt habe. Ja, das trifft vielleicht auf dich nicht zu, aber man sagt so von diesem Volk. Ja, wie überwindet man, wie kämpft man dann gegen Geiz? Oder wenn du merkst, hey, du bist selbst geizig, wie kämpft man denn dagegen? Hey, im gegengesetzten Geist, du nimmst das Wort Gottes und lässt es zu dir sprechen und lässt dich von ihm verändern und handelst großzügig. Gibst noch einen mehr, gibst Trinkgeld. Oder Armutsdenken, du denkst, oh, ich bin so klein, ich bin so schlecht, ich muss haben, 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 wo kann ich das nur billiger alles bekommen? Ja, mit einem gegengesetzten Geist zu wissen, hey, du bist ein Königskind, du stehst da drüber, du hast in Jesus eigentlich schon alles. Ja, nicht diese Mentalität, ich muss alles haben. Oder schlechtes Reden. Du merkst, du redest über Leute schlecht und du ärgerst dich über Leute. Fang an zu loben, im gegengesetzten Geist. Ehren und wertzuschätzen. Du merkst, Dinge werden einfach mittelmäßig gemacht. Dann fang an, in Exzellenz und in Schönheit Dinge zu tun. Du merkst, da ist Unvergebenheit. Das sind Leute, die sich nicht vergeben wollen. Dann sei du derjenige, der vergibt, der anfängt, der losspricht. Aufgrund des Redens Gottes, was er zu dir spricht. Ich persönlich habe das mal so erlebt. Ich war auf einer Bibelschule und mein Papa, der jetzt leider nicht mehr lebt, der hatte Probleme mit Alkohol. Und zwar richtig. Ja, der hat ganz viel Bier getrunken und so weiter. Und ich habe drunter gelitten. Und während ich weg war auf der Bibelschule, bin ich in meinem Gebet und ich habe so Gott gefragt, was soll ich machen? Ich möchte doch für ihn beten, dass er aufhört mit dem Trinken, dass da eine Besserung und dass da Heilung reinkommt. Und Gott sagt zu mir in meiner persönlichen Zeit, geh hin im gegengesetzten Geist. Und das hieß für mich, ich soll heimgehen und wenn ich jetzt meine Eltern besuche, trinke ich keinen Alkohol. Kein Problem, hab ja dort eh fast nie Alkohol getrunken, also ja gut, mache ich. Ne? Wenn die Herausforderung kommt, trinke ich keinen Alkohol. Übrigens, ich glaube nicht, dass es ein Gesetz ist. Alkohol trinken in Maßen ist völlig in Ordnung. Aber das war ein Reden für mich in meiner spezifischen Situation. Also bin ich nach Hause gekommen und das Erste, was mir angeboten wurde, war Alkohol. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte nicht. Warum nicht? Dann wurde nachgebohrt und dann kamen noch Freunde, die auch Alkohol, es war übrigens auch Silvester, ja, also war gerade nicht unbedingt so toll. So, und überall und alle wollten mich und ich war schon richtig stinkig, weil ich jedem sagen musste, nein, ich will nicht. Und die alle zurückgefragt haben, was ist mit dir los und so. Aber ich war standhaft, das war richtig hart. Und das Interessante war, ein, zwei Wochen danach hat mein Vater aufgehört mit Alkohol trinken. Es gab einen Durchbruch. So ein Wort, so ein Reden Gottes hat Kraft. So ein Reden Gottes hat Kraft. Aber mach nicht das Reden eines anderen zu deinem Reden, sondern hör selbst auf das, was Jesus für dich hat. Und wie geht dieser Kampf? Dieser Kampf ist in allererster Linie in dir selbst. Galater 5, Vers 25. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Das bedeutet, der Kampf ist in dir. Da gibt es zwei Dinge, die wetteifern in dir drin. Der Heilige Geist und die Regeln und das Gesetz und die alten Dinge oder die menschlichen Gedanken. Und im Geist wandeln bedeutet, sich auf die Seite Gottes zu stellen, ganz nah an den Rand zu rücken, in der Beziehung aus Gott zu leben und das Wort Gottes für dich zu nehmen, zu glauben und umzusetzen. Das ist ein Kampf, ein Schwertkampf in deinem eigenen Leben. Nicht gegen andere, sondern in dir. Und dann erst ist es ein Kampf gegen den Feind. In Jakobus 4, Vers 7, da steht, und da werft euch nun Gott, jetzt, widersteht aber dem Teufel, und was wird er machen? Er wird von euch fliehen. Natürlich, wenn du in deiner Waffenrüstung dastehst und ein Schwert erhebst, das Reden Gottes, da hat er nichts zu erwidern. Widersteh ihm mit den Dingen, die Gott dir sagt und gibt, und er wird von dir fliehen, der Feind. Er wird alles packen und verlieren seine Waffen, und er wird rennen, weil er Angst hat vor dir.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.